Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie halte die Buchmessenrede von Slavoj Žižek heute nach? Was macht Rocco Schamoni aus dem stillen Bartleby? Und wie grandios und skurril war die Musik von Carla Bley? Es rumpelte gestern mächtig im Gebälk der traditionsreichen Frankfurter Buchmesse, weil die internationale Branche sich mit der palästinensischen Schriftstellerin Nadania Shibli solidarisiert hatte und Gastlandvertreter Slavoj Žižek in seiner Eröffnungsrede die palästinensische Geschichte als Leerstelle kritisierte. Heute, nach dem Raketeneinschlag auf ein Krankenhausgelände in Gazastadt, gab es in Frankfurt eine Veranstaltung zu Israel, bei der Ludger Fittkau zugehört hat und die anders ausfiel als geplant.
Slavoj Žižek saß heute bei der gemeinsamen Veranstaltung des PEN Berlin und der Buchmesse zwar nicht mit auf dem Podium, doch vieles drehte sich um die Rede des linken slowenischen Philosophen bei der Eröffnungsfeier. Denn auf der Bühne saßen drei deutschsprachige Schriftsteller und Historiker mit jüdisch-israelischer Herkunftsgeschichte. Tomer Dotan Dreifuß ist in Haifa geboren und lebt seit 10 Jahren in Berlin.
Die Rede von Žižek gestern, im Kern der Sache, hat er gesagt, und das hat er gesagt aus einer Position von Nicht-Israeli, Nicht-Jude-Denker aber, dass es schade ist, dass man nicht in der Lage ist, gerade diese Situation zu analysieren. Ja, er hat nicht von Rechtfertigen gesprochen oder Verstehen, aber Analysieren.
Er sei selbst emotional zu nahe dran am Hamas-Massaker vom 7. Oktober, um bereits eine Analyse leisten zu können, räumte der Schriftsteller ein. Aber irgendwann wolle er es wieder tun. Ganz ähnlich geht es Meron Mendel, in der Nähe von Tel Aviv geboren, heute in Frankfurt am Main lebend.
Es geht mir vor allem in den letzten Tagen so, dass ich immer wieder so springe zwischen die Gespräche, wie wir heute führen hier, und dann setze ich mich in meinem Kämmerchen und schalte mich im Zoom auf Beerdigungen, die vorgestern, gestern, auch heute noch in Israel stattfinden. Das sind Beerdigungen von Menschen, die ich als Kind, als Jugendliche kannte, das sind Kinder von Freunden.
Auch Meron Mendel, sonst immer ein kühler und kritischer Analytiker der politischen Verhältnisse in Israel und hierzulande, ging auf die umstrittene Rede von Žižek ein.
Also wir haben auch gestern die Rede gehört von Žižek, das muss alles kontextualisiert werden und vermutlich stimmt das. Aber ich merke, wie schwer es mir fällt, weil mir diese Gesichter noch jede Nacht vorkommen und jeden Tag.
Der in Tel Aviv geborene und in Wien lebende Schriftsteller Doron Rabinovici, der sich wie Žižek als Linker bezeichnet, griff hingegen die Forderung des Philosophen nach Kontextualisierung des Terrors vom 7. Oktober auf.
Ohne Zweifel ist es der Hamas nicht darum gegangen, sich für ein Ende der Besatzung einzusetzen oder einen Kompromiss zu erzwingen. Das war ja eindeutig der Grund, warum sie in den 90er Jahren diese Selbstmordattentate durchgeführt hat. So gesehen schon wieder mal, wir müssen nicht überrascht sein, sind es aber trotzdem, weil das eben das ist, was dabei unfassbar bleibt und lässt sich in dem Punkt auch für mich nachfühlen, dass nach Charlie Hebdo etwa sofort eine Einigkeit da war, dass die Zivilgesellschaft durch ganz Europa reagiert und dass dann nicht diskutiert wird, ob das Magazin richtig gehandelt hat oder nicht beim Veröffentlichen oder schon. Plötzlich war die Diskussion darüber erstorben. Das heißt aber nicht, dass man sehr wohl weiter diskutieren muss. Das muss man unbedingt.
Aber gleichzeitig müsse man nun entschlossen gegen die Hamas vorgehen, so Rabinovici. Meron Mendel richtete einen Appell an die Linken hierzulande.
Mir fällt gerade bei unserer linken Freunde einfach die Anerkennung, diese absolute Böse, der ohne Wenn und Aber ist. Also ich bin damit aufgewachsen, mit dem Begriff Sabra und Shatila. Als Kind, als Kleinkind, wenn meine Eltern der absolute Böse meinen wollten, sie haben mir von Sabra und Shatila, die zwei Flüchtlingslager, die 1982 durch die christlichen Maronen unter der Aufsicht der israelischen Armee dort die Menschen vor Ort in diese Flüchtlingslager massakriert haben. Und ich musste gar keine Kontextualisierung, ich musste gar keinen Zusammenhang. Das war einfach das absolute Böse. Wenn wir Srebrenica sagen, wenn wir auch ganz neue Butscha sagen. Und darüber kann man gar nicht diskutieren, ohne Wenn und Aber und ohne dass gleich Zizek mir erklärt, das muss kontextualisiert werden.
Das sollte auch für das Hamas-Massaker vom 7. Oktober gelten, fordert Meron Mendel. Und Doron Rabinovici erinnerte schließlich an den Shylock im Kaufmann von Venedig, dem Theaterstück von William Shakespeare.
Das heißt es, der Jude soll sein Recht bekommen. Er soll von Antonio ein Pfund Fleisch rausschneiden, aber ohne einen Tropfen Blut zu vergiften. Wir stehen vor einer Situation, wo wir natürlich sagen müssen, wir sind gegen Kriegsverbrechen. Wir haben einen anderen Wertemaßstab. Aber eins ist klar, ich bin sehr froh, dass ich hier in Europa, in Wien, Schriftsteller bin und nicht einer, der sich dort mit solchen Fragen auseinandersetzen muss als General. Bin sehr froh.
Das existenzielle Dilemma Israels lässt sich nicht wegdiskutieren. Das war allen klar, die sich auf diesem Buchmessenpodium um das Zufluchtsland der Jüdinnen und Juden Sorgen machten. Wann auch immer man nun mit der genauen Analyse der Vorgeschichte des Massakers vom 7. Oktober 2023 beginnt.
Ich würde vorziehen, das nicht zu tun. Dieser Satz wird seit 120 Jahren immer wieder zitiert mit einem Augenzwinkern. Herman Melville hat sie dem Schreibgehilfen in den Mund gelegt, der von einem wohlmeinenden Anwalt in der New Yorker Wall Street engagiert wurde, um Verträge zu kopieren, aber mit seinem »Ich möchte lieber nicht« bald alles verweigert und am Ende sprachlos verhungert. Die noch immer rätselhafte Erzählung Bartleby hatte heute in der Regie des musikalischen Postpunks, Buchautors und Schauspielers Rocco Schamoni Premiere am Theater Basel.
Unsere Partneretagen in Vancouver, in Wien, die gibt es längst nicht mehr. Das macht dort überall die KI mit einem unterbezahlten Dulli, der die Server wartet, sonst arbeitet da kein Mensch mehr. Hook! Leute, wenn ich euch halten soll, dann müsst ihr mir beweisen, dass ihr es wert seid. Ich bin euer Anwalt, ich kämpfe für euch wie eine Löwin, aber wenn ihr eure Zahlen nicht auf Vordermann kriegt, dann muss ich einen Transformationsprozess einleiten lassen. Dann seid ihr alle draußen. Checkt ihr das? Ich habe über eure Abteilung nachgedacht. And to be honest, ihr könnt ein bisschen mehr Klarheit und Struktur gebrauchen, oder? Ja. Ich habe euch deshalb eine neue Mitarbeiterin mitgebracht. Bartleby.
Hi.
Aus der Basler Inszenierung Immer Ärger mit Bartleby. Christian Gampert war für Fazit bei der Premiere von diesem Stück, dieser Bearbeitung der Erzählung von Herman Melville. Wir haben gehört, Rocco Schamoni setzt die Geschichte von 1853 in die Gegenwart und Bartleby ist eine Frau. Sagt sie auch, ich würde vorziehen, das nicht zu tun?
Ja, das sagt sie, allerdings aus etwas anderen Gründen als bei Herman Melville. Rocco Schamoni hat die Erzählung in die Gegenwart verpflanzt nach Basel. Und das ist auch das eigentliche Politikum an dieser Aufführung. Es geht um eine Arzneimittelfirma, nicht um einen Notar. Und diese Arzneimittelfirma heißt Bosch. Und das ist natürlich Hoffmann La Roche. Bosch ist in Frankreich das Schimpfwort für die Deutschen übrigens, die Holzköppe. Und die Firma Roche, wie jeder hier natürlich sofort kapiert, will ihren Absatz steigern an Arzneimitteln. Wie macht man das mit einer Marketingabteilung, die schwer unter Druck steht und in die jetzt diese Figur Bartleby eingeschleust wird?
Und die Erzählung von Schamoni hängt sich ein wenig ans Original oder ist alles anders?
Nein, also Bartleby ist vager Ausgangspunkt dieses Stücks, wenn man das als Stück bezeichnen kann. Es ist weitgehend Firmenkabarett, würde ich mal sagen. Also Schamoni hat sich neudeutschen Firmensprech vorgenommen, also sehr anglisierten Jargon. Die sprechen halt völlig entfremdet vor sich hin und sind auf Optimierung bedacht, stehen fürchterlich unter Druck und sind ständig vom Rausschmiss bedroht, machen allerlei seltsame Entspannungsübungen, Optimierungsübungen. Und dann wird halt diese Figur eingeschleust, die aber eben diese Verweigerungshaltung hat, aber hier eine ganz andere Funktion hat. Sie trägt nämlich zur Optimierung der Firma bei. Das passiert auf sehr merkwürdige Weise, weil diese Figur, gespielt von Elmira Barami, die aber gar nicht so viel zu spielen hat, zunächst wie ein Autist wirkt und ganz stoisch spricht, völlig letztlich entfernt von den anderen Figuren, die völlig hysterisch durcheinander sprechen. Und langsam merkt man, dass diese Figur ganz offensichtlich von einer KI gesteuert ist. Dass sie im Sinne der Firmenleitung tätig ist. Und dieser Satz, ich würde es vorziehen, nicht das und das zu machen, wird von der Belegschaft verstanden als ein neuer Werbeslogan. Was natürlich Sinn macht, wenn man Arzneimittel verkaufen will, weil alle, die diese Arzneimittel brauchen, natürlich vorziehen, nicht unter Stress zu stehen, nicht Bluthochdruck zu haben, nicht folgende Krankheit zu haben und so weiter. Am Anfang wird dieser Spruch für einen Tranquilizer eingesetzt, dann für ein Krebsmittel. Also das ist lokalpolitisch wahrscheinlich hochexplosiv, dieses Thema. Aber theatralisch, muss ich leider sagen, macht es jetzt nicht so arg viel Sinn, weil es eben weitgehend über 1,5 Stunden Firmenjargon durch den Wolf dreht und die Figuren eigentlich ja nur Platzhalter sind, die Firmengekasper aufführen. Während die eigentliche Hauptfigur, Bartleby, überhaupt nicht das hat, was sie bei Melville hat, nämlich was Bedrohliches, Irrationales, eine Vorwegnahme der Abgründe der Moderne, was Kafkaeskes, das ist überhaupt nicht da, sondern ist einfach ein Fremdling, der da einbricht und benutzt wird, um den Profit zu steigern.
Ein enttäuschter Christian Gampert über Rocco Schamonis Inszenierung. Immer Ärger mit Bartleby am Theater Basel. Die nächsten Vorstellungen am 22. Oktober und 2. November.
Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad.
Ihr Völker der Welt!
Wer soll das bezahlen?
100 Jahre Radio.
Viele von uns haben noch ein Heim oder haben wieder ein Heim.
28. Juli 1946. Der Rundfunk im amerikanischen Sektor sendet sein erstes Hörspiel. Agamemnons Tod von Gerhard Hauptmann.
Du nennst dich König? Niemand sonst im Land hat's je getan. Wir bissen unsere Zunge uns lieber ab, als diesen heiligen Rang dir einzuräumen.
Dort liegt Elektra. Und wir stimmen ein in ihren Schrei nach dem vertriebenen Bruder. O Rest, rechtmäßiger Herrscher, kehre heim und räche.
Räche! Räche deinen Vater!
Recht so! Zu Kindern werden Greise. Und so rufen Kinder denn mit Recht nach Kindern.
100 Jahre Radio.
Hier ist Fazit. Schräg und schön und souverän. Carla Bley und ihre Musik. Mit 87 Jahren ist die gebürtige Kalifornierin in New York gestorben. Bert Noglik über eine Frau, die einen Standpunkt hatte, trotzdem Türen öffnete, experimentierte und für Ironie viel Platz ließ.
Carla Bleys erste eigene Produktion war in mehrfacher Hinsicht ein großer Wurf. Nach einem 3-jährigen Arbeitsprozess hatte sie 1971 Escalator Over the Hill fertiggestellt. Ein monströses Werk, aufgenommen mit 6 Bands, Sängerinnen und Sängern, Sprechern und Chören. Eine Art Jazz-Oper, die die Komponistin, Bandleaderin und Pianistin an den Rand der Erschöpfung wie auch an den des finanziellen Ruins führte und die zugleich ihren Ruhm begründete.
Oh, that was just necessity. Nobody else believed in me, so I had to believe in myself.
Da niemand an mich glaubte, musste ich an mich selbst glauben. Ich habe Escalator of the Hill all den großen Plattenfirmen angeboten. Niemand wollte es, also musste ich es selbst herausbringen. Sie wollten, dass ich aufgebe, doch ich bin stark daraus hervorgegangen.
So that made me very strong.
Carla Bley. Eigensinnig muss sie schon als Kind gewesen sein. Die 1936 in Oakland, Kalifornien geborene, die mit 17 nach New York ausbüchste, abends als Zigarettenverkäuferin im Birdland arbeitete und nachts über Notenblättern brütete. Ihren ersten Ehemann, den Pianisten Paul Bley, bezauberte sie mit Kompositionen wie Ictus und Ida Lupino. Gemeinsam mit Charlie Hayden stellte sie 1969 das Liberation Music Orchestra auf die Beine. Musik, die eingreift und Stellung bezieht gegen Unterdrückung, gegen Ungleichheit und gegen die Arroganz der Macht. Mit ihren eigenen, stets handverlesenen Großformationen hat Carla Bley die Big Band im Jazz neu definiert. Das, was sie einst über die Tonalität sagte, galt auch für ihr Verhältnis zur Popularität. Sie wolle auf diese nicht verzichten, sie aber bis an die Ränder zum Provokativen ausreizen. Andererseits, wer sie zur Ikone der Avantgarde stilisierte, bekam als Zugabe eine La Paloma-Bearbeitung mit auf den Weg.
I just try to balance everything as a little bit of freedom and a little bit of structure and a little bit of keeping things.
Sie versuche alles auszubalancieren. Freiheit und Struktur, Tradition und Erneuerung. Eine Zeit lang schien die Pianistin Carla Bley fast gänzlich hinter ihrer Rolle als Bandleaderin zurückzutreten. Es war ihr Lebenspartner, der E-Bassist Steve Swallow, der sie antrieb, sich wieder ans Klavier zu setzen. Im Duo mit Steve Swallow fühlte sich Carla Bley auf der Bühne wie ein von Voyeuren umzingeltes Liebespaar. Deshalb entschloss sie sich für die Erweiterung zum Trio mit dem Saxophonisten Andy Shepherd, sich auf diese Weise neuen Herausforderungen aussetzend.
Well, they surprised me, I'll tell you that. God, it's a thrill.
Naja, sie überraschen mich, aber ich kann mich natürlich auch selbst mit meinem Spiel frappieren. Also, ich verblüffe mich ständig selbst.
So I'm constantly doing that too, even amazing myself.
Mit ihrem ebenso skurrilen wie grandiosen Werk wusste Carla Bley ein Leben lang für Überraschungen zu sorgen. Ihr Schaffen entzieht sich der Kategorisierung und es spottet der Beschreibung. Bei allem Hang zur Ironie, im tiefsten ihres Herzens war sie eine Romantikerin mit einer rebellischen Liebe zu Amerika.
Carla Bley, die große Jazzmusikerin, gestorben mit 87 Jahren. Das Wort hat jetzt Viktoria Eglau.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der US-amerikanische Architekt Daniel Liebeskind ist in Berlin mit dem Europäischen Bürgerrechtspreis der Sinti und Roma ausgezeichnet worden. Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, sagte, Liebeskind habe mit seinem Wirken international dazu beigetragen, die Erkenntnis zu stärken, dass Holocaust auch die Ermordung von 500.000 Sinti und Roma bedeute. Mit dem Bürgerrechtspreis werden Persönlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet, die sich in herausragender Weise für die Verbesserung der Menschenrechtssituation der Sinti und Roma engagiert haben. Die seit 2019 im Iran festgehaltene französisch-iranische Anthropologin Faribah Adelkha ist nach Paris zurückgekehrt. Die Pariser Universität Sciences Po zeigte sich erleichtert über ihre Freilassung nach 4,5 Jahren. Hochschuldirektor Matthias Vicherat empfing die 64-Jährige bei ihrer Ankunft. Sie sei ein Symbol des Kampfes für akademische Freiheit, betonte er. Adelkha, Spezialistin für den schiitischen Islam und Forschungsdirektorin an Sciences Po, war im Juni 2019 im Iran verhaftet worden. 2020 wurde sie wegen Verschwörung gegen die nationale Sicherheit zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach einer Diebstahlserie im British Museum sind 350 der 2000 vermissten Objekte wieder aufgetaucht. Museumsdirektor George Osborne sagte bei einer Parlamentsanhörung in London, das Museum habe die Objekte wiedergefunden. Im August war bekannt geworden, dass aus dem British Museum unter anderem Goldschmuck, Schmuck aus Halbedelsteinen und Glaskunst entwendet wurde. Der damalige Museumsdirektor Hartwig Fischer trat zurück, ein Angestellter wurde entlassen. Die Polizei ermittelt, eine Festnahme gab es bisher aber nicht. Die Staatsanwaltschaft will die Anklage gegen den Hollywood-Schauspieler Alec Baldwin wegen des tödlichen Schusses auf eine Kamerafrau neu aufrollen. Baldwin hatte 2021 bei einer Drehprobe zu dem Western Rust mit einer Waffe hantiert, als sich ein Schuss löste. Er beteuerte, er habe nicht geahnt, dass eine scharfe Patrone in der Waffe war. Nina Barth.
Die Staatsanwälte sind nach neuen Ermittlungen offensichtlich der Meinung, dass sie genügend Beweise für eine neue Anklage haben. In Santa Fe in New Mexico kündigten sie an, sie würden den Geschworenen einer sogenannten Grand Jury in den kommenden 2 Monaten zusätzliche Fakten vorlegen.
Informationen von Nina Barth.
Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda hat Donald Tusk noch nicht mit der Regierungsbildung beauftragt. Obwohl seit gestern offiziell ist, was sich am Sonntag schon kurz nach Schließung der Wahllokale abzeichnete. Die Mehrheit der Polen wollte bei einer Rekordbeteiligung die konservative PiS nicht mehr in der Regierungsverantwortung. Wie könnte die Zukunft Polens mit einem proeuropäischen Regierungsbündnis aussehen? Karolina Kuschik ist Übersetzerin und Schriftstellerin und am Telefon. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Beunruhigt es Sie, dass Präsident Duda sich noch nicht gemuxt hat?
Ja, obwohl er uns wahrscheinlich alle etwas zappeln lassen möchte. Er wird nicht anders tun können, als Donald Tusk mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Das hoffe ich jedenfalls. In den letzten 8 Jahren der PiS-Regierung bin ich meistens vom Schlimmsten ausgegangen und mein Pessimismus war meistens berechtigt. Jetzt gönne ich mir etwas Optimismus, auch was die Regierungsbildung angeht.
Viele europäische Länder sind, genau wie Sie, erleichtert über den Wahlausgang. Was, wenn denn alles gut geht, erwarten Sie als kulturschaffende Bürgerin von der Dreierkoalition?
Ich erwarte vor allem, dass die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt wird, vor allem die Unabhängigkeit von Justiz. Das erwarte ich und ich gehe davon aus, dass es auch die erste Aufgabe, die höchste Priorität der neuen Regierung sein wird.
Welchen Anteil sehen Sie denn an diesem Wahlausgang überhaupt, was das Engagement der Kulturschaffenden in Polen anbelangt, bei den Themen, die ja dann die Mehrheit der Bevölkerung mitgerissen haben?
Wissen Sie, die Kulturschaffenden aus Polen im Inland und auch im Ausland haben schon seit 2015, seit die PiS die Regierungspartei wurde, eine starke Front gegen die PiS gebildet.
Ja, eben.
Und ich hoffe einfach, dass die Kulturschaffenden jetzt einfach erleichtert ausatmen können und sich dem Kulturschaffen widmen können und nicht der Politik. Sie haben sich nämlich sehr lange mit der Politik beschäftigt, aber in einem demokratischen Land muss das nicht immer sein. Natürlich geht beides manchmal einher, wie in dem neuen Film von Agnieszka Holland, die grüne Grenze, Zielona Granica, der die Pushbacks gegen Migranten schildert. Aber ich denke, dass die Kulturschaffenden vor allem Kultur schaffen sollen und nicht Politik machen. Das ist meine Meinung.
Aber gibt es dann wirklich Zeit zum Aufatmen? Denn man muss ja sich vor Augen halten, die PiS hat die absolute Mehrheit verfehlt, aber sie ist immer noch eine starke Partei. Was glauben Sie denn, was das wiederum mit der polnischen Gesellschaft in den nächsten Jahren machen wird?
Ja, da haben Sie recht. Die PiS wird sich natürlich querstellen. Diese Partei ist ein harter Kämpfer. Mit ihrem Vorsitzenden Kaczynski werden sie einfach kämpfen und zwar mit allen Mitteln, mit Mitteln der Bestechung, der Verleugnung, mit den Lügen. Das ist das, was wir während der letzten 8 Jahren beobachtet haben. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass wir jeden Grund haben, diesen Sieg auch zu feiern und dass wir uns wenigstens einige Tage lang etwas entspannen können. Viele Menschen haben diesen Wahlen sehr entgegengefiebert. Und als die Wahlergebnisse bekannt wurden, ist Jubel ausgebrochen in
Polen. Bei Ihnen auch?
bei mir auch, wobei ich, wissen Sie, ich habe in der Nacht vor den Wahlen überhaupt nicht schlafen können. Und als Erfolg sich abzeichnete, war ich schon so ausgelaugt, dass ich mich überhaupt nicht freuen konnte. Also wir haben zwar ein Champagner entkorkt, aber ich war wirklich fertig und ich glaube, so ging es vielen.
Da Sie so langsam ja Ihren Optimismus wieder gewinnen, könnte das Wahlergebnis in Polen ein Signal an andere rechtskonservative oder rechtspopulistisch regierte Länder in Europa sein, zu merken, dass Wähler Denkzettel verpassen können.
Ja, davon gehe ich aus und ich hoffe das einfach. Und die Opposition in solchen Ländern wie Ungarn zum Beispiel, das ja bekanntlich die ungarische Regierung auch mit der polnischen Regierung sehr stark kooperiert hat. Ich hoffe einfach, dass die Opposition in Ungarn auch eine neue Hoffnung schöpft und ja einfach sieht, dass es möglich ist und dass es etwas bringt, die Gesellschaft zu mobilisieren, die Aufklärungsarbeit zu leisten, auf die Straßen zu gehen. Das ist in Polen eigentlich seit 2015 der Fall gewesen. Und deswegen bin ich unglaublich stolz auf mein Land und auf diese hohe Wahlbeteiligung. Und dieser Stolz und diese Dankbarkeit gilt natürlich nicht nur den Politikern und Politikerinnen der Opposition, sondern auch Aktivisten, Aktivistinnen. Es gab sogar einen Spruch, der immer wieder auf Demonstrationen ausgerufen wurde. Jarosław, damit war natürlich Jarosław Kaczyński gemeint, diese Regierung wird von Frauen gestürzt. Und ich glaube, so ist es auch gewesen. Die Frauen haben dabei eine sehr große Rolle gespielt. Ich hoffe einfach, dass viele Frauen auch in anderen Ländern, die jetzt gerade eine dunkle Zeit durchmachen, diesem polnischen Beispiel folgen werden.
Sagt die Schriftstellerin und Übersetzerin Karolina Kuschik. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Vielen Dank.
Öl in verschiedenen Varianten und haarige politische Angelegenheiten, das sind seit heute Themen im Museum Tanguy in Basel. Denn die afrikanische Künstlerin Timitayo Obungbier und ihre Schweizer Kollegin Delphine Reist bespielen das Haus, was Rudolf Schmitz zunächst veranlasste, sich die Ohren zuzuhalten.
Kein Besuch im Basler Tanguy Museum ohne unvermutet haarsträubenden Lärm. Arglos steht man vor den langen Stahlregalen von Delphine Reist und betrachtet die dort platzierten Schleif- und Bohrmaschinen, die Winkelfräser und Stichsägen, und plötzlich in kurzen Intervallen beginnen einige von ihnen ihr nervendes Geschäft. Kuratorin Sandra Beate Reimann.
Normalerweise, wenn man im Museum eine Bohrmaschine hört, dann ist man eigentlich zur falschen Zeit an diesem Ort, denn dann wird irgendwie etwas umgebaut. Das ist ja wie eine Störung eigentlich, das sollte nicht der Fall sein. Und Delphine Reis ist aber auch wichtig, diese Arbeit, die im Museum geschieht, auch zu zeigen.
Malerisch tropfende Ölfässer. Bürostühle, die Tintenkreise produzieren, zu lockigen Geflechten drapierte Autoreifen oder gesprayte Ornamente von Radkappen auf der Museumswand. Die Schweizer Künstlerin begreift bestimmte Objekte unseres Alltagslebens als Verkörperungen von Industriegesellschaft, von Normierung und Funktionalität. Und entlockt ihnen poetische Dimensionen, zum Beispiel den roten Ölfässern, die in der Höhe eines Ausstellungsraums aufgereiht sind und auf der Wand Ölspuren hinterlassen, unter anderem Sonnenblumenöl oder gebrauchtes Motoröl von Helikoptern der Schweizer Bergwacht. Das Ganze erinnert an die Dripping-Experimente von amerikanischen MalerInnen wie Helen Frankenthaler oder Kenneth Noland. Im Video eines leeren Industrieraums fallen dann nach und nach die Neonröhren von der Decke und zerschellen am Boden. Geht der ölbasierten Industrieproduktion allmählich das Licht aus? Wäre jedenfalls eine mögliche Interpretation. Der nigerianischen Künstlerin Temitayo Ogunbiyi geht es dagegen um globale Austauschverhältnisse, um Kommunikation mit dem Anderen, um spielerische Erkundung fremder Kultur. In Basler Brocki-Stuben, also bei Trödelhändlern, hat sie Möbel gefunden, in deren Schubladen sie aquarellierte Zeichnungen importierter Pflanzen und Lebensmittel präsentiert. Die hat sie in Basler Supermärkten und Spezialgeschäften gefunden. Maniok, Tamarinde, getrocknete Mango, Okraschoten, Kakaofrüchte. Aber ohne Partizipation der BesucherInnen bleiben diese Entdeckungen verborgen. Also Schubladen und Türen öffnen und zarte Zeichnungsgespinste entdecken.
So please, you're welcome to open.
Sie können gerne die Türen öffnen und reinschauen. Die Idee dabei? Wie können wir Wissen speichern? Wie können wir Wissen teilen und neu entdecken in unserer täglichen Erfahrung und im Zusammenspiel mit anderen? Ich möchte die Trennung von Publikum und Kunst gerne überwinden. Ich möchte, dass das Publikum mit meiner Kunst interagiert. Ich möchte, dass seine Hände meinen Händen und meinem Werk begegnen.
I like to see the hand of the audience in conversation with my hand and with my work.
Dass die Möbel nach der Ausstellung wieder zurückwandern oder verkauft werden, ist übrigens Ogubinyes Plädoyer für Nachhaltigkeit im Ausstellungswesen. Immer wieder präsentiert die Künstlerin Zeichnungen von Haaren, Haarbüscheln, Frisuren. Sie selbst trägt die Haare in kunstvoll geflochtenen Strähnen. Und in dieser kulturellen Praktik steckt eine Sprache, die wir nur ahnen können und die mit Nigerias Geschichte und dem Biafra-Krieg eng verknüpft ist. Museumsdirektor und Kurator Roland Wetzel.
Also es ist ein bestimmter Hairstyle, der ab 1968 nach dem Bürgerkrieg eigentlich sehr populär war. Und der besteht daraus, dass man Haarbüschel nimmt, die mit Textil oder organischen Materialien umflicht, um so über den Kopf hinweg verschiedene Hirnregionen zu verbinden. Also das ist eigentlich ganz typisch dafür, eben für dieses Austauschverhältnis, das im ganz Kleinen auf dem Kopf passiert. Natürlich passiert das auch in diesen Coiffeursalons, die ja wie kaum etwas anderes auch für diesen Dialog, für das Miteinander sprechen, Zusammensein, Zeit verbringen steht.
Im Museumspark hat Temitayo Okumbi schon im Mai dieses Jahres eine Spielplatzskulptur verwirklicht aus gebogenen und mit Manila-Seil umflochtenen Stahlstangen. Auch sie erinnert an die komplexen Strukturen nigerianischer Haartracht. Kein genormtes Spielgerüst wie so oft, sondern eine Entdeckungsreise und Selbsterfahrung für Kinder. Mit seinen zwei aktuellen Sonderausstellungen beweist das Basler Tangley Museum wieder einmal sein Talent, spielerische Erkundung der Kunst zum Vergnügen zu machen.
Alles zu sehen bis zum 18. Januar. Der Herbst ist eingezogen und in 10 Tagen wird auch noch die Uhr eine Stunde zurückgedreht. Die allerbeste Zeit fürs Kino, das in dieser Woche mit 21 neuen Produktionen Zuschauer begeistern will. 2 davon hat sich Jörg Taschmann für seine Filme der Woche ausgesucht. Annette Bening und Jodie Foster sind zurück auf der Leinwand zusammen in Nyatt.
Und jetzt hör mal zu. Sage mir, was hast du vor mit deinem einen wilden und so kostbaren Leben? Willst du dich nicht in irgendwas reinhängen? Deine Seele ist doch ganz scharf auf eine Aufgabe, eine Mission.
Oh Gott, nein, nicht schon wieder.
Ich meine es ernst.
Die amerikanische Schwimmsportlegende Diana Nyatt erfüllte sich den Traum, 177 Kilometer zu schwimmen. Jörg, wie erzählt der Film das?
Er erzählt es eigentlich, wie es an ihrem 60. Geburtstag eine Überraschungsparty gab, die ihre beste Freundin gespielt von Jodie Foster für sie geschmissen hat. Und eigentlich ist diese Diana Nyatt, die Annette Bening spielt, relativ unsympathische, frustrierte Frau, die eigentlich alle nur anmeckert und unzufrieden ist mit dem Leben und sich eigentlich wahnsinnig langweilt. Und alles, was ihr wirklich jemals Spaß gemacht hat im Leben, war eben zu schwimmen. Und dann fängt sie damit einfach wieder an, weil sie sich diesen Traum nicht erfüllen konnte, wie sie mitten in ihrer Karriere stand. Sie brach sozusagen ihre Karriere ab Anfang der 70er Jahre, weil es eben nicht gelungen ist, von Kuba nach Florida zu schwimmen. Weil das ist super gefährlich. Es gibt Haie, es gibt den Golfstrom, es gibt ganz viele Widrigkeiten und eigentlich kann man das gar nicht meistern. Man braucht ein ganz großes Team von Leuten, die einen beschützen und mit einem mitarbeiten. Und das erzählt der Film dann einfach, wie eine Frau um die 60 es immer wieder versucht, obwohl sie so oft scheitert, bis sie sich diesen Traum erfüllen kann.
Was steht denn dabei im Vordergrund? Diese Höchstleistung im fortgeschrittenen Alter oder der Zusammenhalt? Wie wird das erzählt? Wo sind die Schwerpunkte dabei?
Der Schwerpunkt liegt dann schon irgendwann darauf, dass Diana Nyatt eben das nicht alleine machen kann. Sie braucht eben Bonnie, ihre beste Freundin, mit der sie vor Jahren sogar mal eine Beziehung gehabt hat. Sie braucht aber eben auch andere Leute, die ihr dabei helfen. Und sie macht eigentlich alle wahnsinnig, weil es eigentlich unmöglich ist. Und trotzdem hat sie es dann geschafft mit dieser Hartnäckigkeit, dass alle ihr immer wieder geholfen haben und alle wieder mit dabei sind. Insofern ist es ein sehr schöner Film. Es ist so auf der einen Seite so ein klassischer Sportlerfilm, ich wachse über mich heraus, also sehr amerikanisch. Es ist aber auch so ein Buddy-Movie, weil eben Jodie Foster und Annette Bening wie so ein altes Paar, die sich ewig kennen, irgendwann auch mal zusammen waren und jetzt immer noch beste Freundinnen sind, sich behaken, aber sich auch brauchen. Und dann hat dieser Film auch etwas sehr Rührendes und der ist in jeder Hinsicht sehenswert. Ich habe den sehr, sehr gerne gesehen. Und das hat eher was von so einem klassischen Hollywood-Film.
Das heißt, trotz der wilden Wasserwelt gibt es da keine spektakulären, sondern eher ruhige Bilder.
Nee, die sind schon spektakulär, weil es gibt immer wieder einen Grund, warum es nicht klappt oder warum es kurz davor ist, abzubrechen. Mal wird sie von einer Qualle gebissen, mal sind Haie da, die werden eigentlich elektronisch abgeschreckt, aber dann fällt genau das aus. Also es wird schon auch für genug Drama gesorgt und man ist sich wirklich nicht sicher, ob sie es schaffen wird. Und das macht diesen Film dann doch irgendwie sehr, sehr spannend. Das ist übrigens auch das Debüt von zwei sehr bekannten Dokumentarfilmemachern, nämlich Jimmy Chin und Elizabeth J. Wasserhey, die eben schon mal einen Film gemacht haben, Free Solo, um so einen Free Climber, also die sich auskennen, so einen Sportlerbiografien. Und jetzt ist ihr erster Spielfilm eben für Netflix entstanden. Es gibt dieses zweiwöchige Kinofenster, wo wir ihn dann auch alle im Kino sehen dürfen. Und ich glaube, der Film hat große Chancen bei den Oscars eben für Annette Bening und Jodie Foster.
Auch im zweiten Film dieser Woche steht eine Frau im Mittelpunkt. Die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann, die vor 50 Jahren gestorben ist. Wie hat Ihnen Margarete von Trotters Handschrift hier gefallen?
Es ist eigentlich die Geschichte einer gescheiterten Liebe zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Und die wird komisch erzählt, weil eigentlich reist sie in die Wüste mit ihrem besten schwulen Freund und erinnert sich eben dann in Rückblenden an eine sehr toxische Beziehung, die sie zu Max Frisch gehabt hat. Und man sieht eben, wie diese beiden Intellektuellen am Anfang so eine Art Leidenschaft haben, aber sie können einfach den Alltag nicht meistern. Dann streitet man sich darüber, wer abwaschen soll oder dass der eine zu laut in die Maschine hämmert. Das alles wäre vielleicht interessant gewesen, wenn es nicht so eine krasse Fehlbesetzung da gegeben hätte, wie ich finde. Weil bei aller Liebe für Ronald Zerfeld, den ich sehr schätze und sehr mag, der in Babylon Berlin einen wunderbaren jüdischen Gangster zum Beispiel auch spielen kann, aber ein Max Frisch ist er einfach nicht, auch wenn man ihm eine Brille aufsetzt. Und wenn er dann Hochdeutsch redet und das so verfremdet, dann funktioniert das nicht. Und auch Vicky Creeps, die mal wieder zeigt, wie wunderbar multilingual sie ist, die spielt eigentlich auch nur eine Nervensäge. Das macht sie ein bisschen besser und ein bisschen überzeugender. Aber letztlich ist man nie bei diesen Figuren, was ich sehr schade finde, weil Margarete von Trotter natürlich sehr von dieser Geschichte überzeugt war. Aber sie kommt einfach beim Betrachter nicht an. Weder als Liebesgeschichte, noch als die Geschichte von zwei Intellektuellen, die nicht zusammenpassen.
Gleicht denn dieses Defizit für Sie die Wüste aus, wie sie festgehalten wird in dieser Geschichte, oder spielt die eine Nebenrolle?
Die spielt nur eine Nebenrolle. Das ist nur so eine Geschichte, wie sie eben dahin reist, nochmal irgendwie neu anfangen will, erzählt, was sie alles noch machen möchte, da mit ihrem Freund unterwegs ist, dann auch mal mit mehreren Männern Sex hat. Aber das ist alles sehr illustrativ letztendlich und führt eben auch nicht dazu, dass man dieser Figur näher kommt.
Sagt Jörg Taschmann, zwei Filme der Woche ab morgen im Kino Ihres Vertrauens. Ulrike Timm kehrt mit ihrer Kulturpresseschau jetzt zurück zum Anfang dieser Fazitsendung.
Den Kindern haben die Eltern nichts von den Morden und Entführungen erzählt. Aber dass Krieg ist, das wissen sie. Wo bleiben? Hier im Norden Israels, im südlichen Galiläa oder doch zu Hause in Tel Aviv, wo wir keinen Schutzraum haben und die Wahrscheinlichkeit, von einer Rakete getroffen zu werden, ziemlich hoch ist, dafür aber die, ermordet oder entführt zu werden, eher gering. Der israelische Historiker Amir Teicher schreibt in der Süddeutschen Zeitung »Wie es mir geht« in 10 Lektionen zu Chaos, Angst und Trauer. Was in Israel gerade passiert, ist noch aus einem anderen Grund absolut verheerend, der vom Ausland aus vielleicht weniger offensichtlich ist. Und das ist der totale Zusammenbruch des israelischen Staatsapparats. Zuerst hat sich das Militär als komplett unvorbereitet herausgestellt. Dann war es bei jedem einzelnen anderen öffentlichen System genauso. Von den Sozialarbeitern bis zum Verkehrsministerium, egal wohin man schaut, es hat einfach nichts funktioniert. Für Amir Teicher ist das auch eine Folge der Jahre unter Präsident Netanyahu. Hilfe, Widerstand, Zusammenhalt speisen sich aus seiner Sicht eher aus privater Initiative. Etwa wenn tausende Freiwillige in 0,nix ein ziviles Einsatzzentrum errichtet hätten, wo man mit Hilfe von Filmaufnahmen und KI nach Vermissten suche. Die israelische Verachtung für Vorschriften und Regeln, ein Teil unseres Nationalcharakters, kann zuweilen schädlich sein, aber auch genial, wenn der Staat sich in Luft auflöst und aus dem Nichts Lösungen gefunden werden müssen. Eine kleine Hoffnung inmitten von Chaos, Trauer und grenzenloser Angst. So Amir Teicher in der Süddeutschen Zeitung, erschließt knapp und lapidar, so geht es mir. Die Süddeutsche kommentiert auch die Molotow-Cocktails auf eine kleine jüdische Synagoge und eine Grundschule in Berlin, in der übrigens kaum Israelis verkehren, sondern vor allem Menschen, die aus der Sowjetunion gekommen sind. Der Grund, weshalb jemand die israelische Politik verurteilt, mag gut oder schlecht sein, schreibt Ronen Steinke. Der Grund aber, weshalb jemand unbeteiligte Juden an irgendeinem Ort der Erde dafür in Mithaftung nimmt und bezahlen lässt, ist immer nur, weil es halt Juden sind. Und daher braucht es einen deutschen Staat, der deutlich macht, wer Kinder und Betende angreift und derart zum politischen Objekt reduziert, versetzt eine Demokratie insgesamt in Alarm. Schwer jetzt umzuschalten, etwa auf die Zeit, die über ein neues Leitbild von Architekten setzt, nämlich Umnutzung, Reparatur, Neues aus Altem. Schon aus Umweltgründen. 55% aller Abfälle in Deutschland stammen aus der Baubranche. Jede Sekunde entstehen 7 Tonnen Schutt und Baumüll, erklärt uns Tobias Timm und wundert sich, dass das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen jährlich in weite Ferne gerückt ist, aber bei 10.000 Gebäuden womöglich vorschnell die Abrissbirne geschwungen wird. Ob der Architekturhistoriker Wolfgang Pehnt das auch so gesehen hätte? Zahlreiche Nachrufe widmen sich dem leisen, aber pointierten Nestor der Architekturkritik, so der Tagesspiegel, der jetzt im Alter von 92 Jahren verstarb. Ein konservativer Modernist, meint die Süddeutsche. Und Falk Jäger beschreibt Pehnt in der Frankfurter Allgemeinen als Homme de Lettres, den es ans Mikrofon zieht. Über 3 Jahrzehnte bis 1995 prägte Wolfgang Pehnt die Kulturredaktion des Deutschlandfunks. Pehnt war immer auf der Suche nach jener Moderne, die humane Lebenswelten zur Verfügung stellt, die den Bedürfnissen der Bewohner und Nutzer zu Diensten ist und nicht der Bau- und Immobilienwirtschaft, so die Frankfurter Allgemeine. Das Schlichte, aber Gültige prägte das Architekturverständnis von Wolfgang Pehnt und die Erkenntnis, die die FAZ zur Überschrift kürt. Einfach sein ist schwierig.
Ulrike Timm in Fazit mit Gabi Wuttke.